So, alle meine Telefone sind ausgeschaltet. Hallo, herzlich willkommen zu Quanteninformationstheorie. Ich bin Sandro Geig. Ich habe gestern schon einen Vortrag hier gehalten über Quantenmechanik, eine kleine Einführung. Ich bin Wissenschafts- und Technikphilosoph, im Moment in Zürich, demnächst in Bielefeld und Stuttgart. Und mache im Moment eigentlich andere Sachen, mehr im technischen Bereich, Technikbereich. Habe aber lange Zeit zu Quantenmechanik, Grundlagen, Sachen gemacht und wollte jetzt ein bisschen was zu vortragen zu einem Spezialgebiet, zur Quanteninformationstheorie. Die Quanteninformationstheorie ist eine relativ neue Erscheinung, ist jetzt quasi die erste wirklich genuine technische Anwendung oder genuine Theorie für die technische Anwendung für Quantenphysik. Nutzt halt eben quantenphysikalische Eigenschaften zur Manipulation von Informationen. Was genau das heißt, darüber werde ich Sie heute ein bisschen informieren, in einigen Auszügen. Im Grunde genommen gibt es nur zwei grundlegende quantenmechanische Eigenschaften, die in der Quanteninformationstheorie genutzt werden. Das eine ist die Superposition, das erzähle ich Ihnen gleich als nächstes, und das zweite ist die Verschränkung. Das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen, das im Moment schon seit einiger Zeit für sehr viel Aufregung sorgt. Warum, sage ich Ihnen dann, wenn wir dazu kommen. Erstmal zur Superposition, da gibt es jetzt eine ganz kleine Wiederholung von gestern, nämlich die Welle-Teilchen-Dualität als grundlegende Eigenschaft aller Elementarteilchen. Lässt sich am besten illustrieren am Young'schen Doppelspalt. Das ist halt so ein Versuchsaufbau. Da hat man so eine Quelle, die irgendwelche Sachen emittiert, eine Blende mit zwei Schlitzen drin und einen Schirm, wo dann das, was aus der Quelle und durch die Schlitze durchgeht, auftrifft. Und da kann man jetzt verschiedene Versuche machen. Das eine ist mit Makroteilchen, da nehmen Physiker immer gerne Kugeln aus Waffen am liebsten. Das realisiert man dann so, dass man quasi auf diesen Doppelspalt schießt, muss halt entsprechend stabil sein, und da hinten so eine Wand hat, die halt ganz viele Detektoren hat, beispielsweise indem man einfach die Kugellöcher zählt. Und dann sieht man einfach, guckt man sich an, wo am meisten Kugeln ankommen, wo also die größte Intensität ist, kann man verschiedene Versuche machen, mit einem Spalt offen, dann mit dem anderen Spalt offen und jeweils einer geschlossen. Da sieht man dann halt immer diese Gauss-Kurven, die sich da bilden. Das ist halt genau das, was man erwartet, dass da halt genau hinter dem Loch sozusagen die stärkste Häufigkeit auftritt an Kugeln und dass es dann entsprechend ein bisschen abflaut an den Rändern. Gemeinsam ergibt es dann so eine große Gauss-Kurve, ist eigentlich genau das, was man erwartet, klassisch, was man so kennt. Anders ist es dann mit Wellen. Wenn man beispielsweise Wasserwellen auf so einen Spalt, Doppelspalt schiebt, erstmal, wenn man so einen Spalt nur hat, dann gibt es das Beugungsphänomen, dass halt eben direkt hinter dem Spalt sich eine neue Halbwelle bildet, so eine halbe Kugelwelle, die dann halt weiter fließt. Wenn man nur einen Spalt geöffnet hat, dann können Sie hier sehen, ist die Intensitätsverteilung, also das ist quasi gleich die Kurve, die man hat als Intensitätsverteilung, genau gleich wie bei Kugeln, ist auch erwartungsgemäß. Die Streuung ist natürlich ein bisschen breiter, dadurch, dass sich halt die Kugelwelle bildet, aber das ist nicht so problematisch. Was dann allerdings signifikant ist bei Wellen, ist, wenn man zwei Spalte nimmt und da eine Welle durchlaufen lässt, dann ist nämlich das Muster, was sich hier bildet, ganz anders als das, was man halt jetzt von der Kugeln erwarten würde. Bei den Kugeln hatten wir gesehen, es war eine Gauss-Kurve, die hier so rüberging, und hier ist es jetzt so ein gezacktes Muster, das sich dann letzten Endes bildet. Das kommt zustande durch das Phänomen der Interferenz. Das ist genau das Muster, das man da sieht. Interferenz ist eine Welleneigenschaft. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn Wellen aufeinandertreffen, dann verschmelzen sie sozusagen zu einer großen gemeinschaftlichen Welle. Und je nachdem, wie sie wo aufeinandertreffen, verbinden sich dabei halt die Eigenschaften. Da gibt es zum Beispiel die konstruktive Interferenz, wo halt zwei Wellen genau mit ihren Wellenspitzen und mit ihren Wellentälern genau aufeinandertreffen, ganz symmetrisch, und sich dann halt eben genau so verstärken. Dann werden sie halt eben zu einer stärkeren Welle. Oder wenn sie sich halt auslöschen, in destruktiver Interferenz, wenn sie halt genau einen Berg genau auf ein Tal trifft, dann führt das genau zu Null und die ganze Welle verschwindet halt. Und dadurch, dass es halt eben dass die Wellen halt eben so vielfach aufeinandertreffen. Hinter so einem Doppelspalt gibt es dann halt eben so verschiedene Muster, wo sie sich extrem verstärken, halt dann, wo sie sich ein bisschen weniger verstärken. Und in der Mitte dazwischen immer diese ganzen tiefen Täler, wo sie dann halt genau mit den Bergen auf Täler treffen und sich auslöschen. Und dieses Muster, was dann entsteht, nennt man das Interferenzmuster. Das ist ein ganz typisches Muster bei Makrowellen, bei Wasserwellen. Man kannte das auch schon sehr lange aus der elektromagnetischen Theorie, aus der Lichttheorie. Das ist im Grunde genommen genau das, was Sie sehen, wenn Sie so Spektrum sehen, Spektralstreifen. Das ist genau so, was das Licht da sich wellenartig verhält und dann halt eben so Auslöschungen bewirkt. Dadurch sehen Sie dann bei so Spektralstreifen halt so ein paar Auslöschungen, schwarze Linien und helle Linien. Das ist soweit noch alles noch gar nicht so spannend. Das Spannende kommt jetzt, wenn man in die Quantenmechanik kommt. Da sieht man dann nämlich, dass Elementarteilchen sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten. Man kann halt Elementarteilchen durch so einen Aufbau, der ist hier stark vereinfacht dargestellt, durchschicken. Und das Witzige ist dann, dass man die in so einer Elektronenkanone beispielsweise Elektronen ganz fein durchschießen kann, dass man wirklich nur einmal ein einzelnes Elektron irgendwo durchschießt. Und wenn man sie dann durchschießt und man hat hier hinten so einen Schirm, der empfindlich ist für das Aufkommen von Elementarteilchen, dann sieht man, dass sie immer einzeln aufkommen. Das heißt, man sieht so einzelne Lichtblitze oder man merkt halt, dass da ein Impuls reingeht. Und man weiß also, dass aus der Kanone ein Teilchen rauskommt und dass hinten auch ein Teilchen ankommt. Und das Kuriose ist jetzt allerdings, dass sie sich dazwischen wie Wellen verhalten. Das heißt, und zwar jedes einzelne Teilchen wie eine Welle. Sie sehen das nämlich hier, wenn der Versuch nämlich fertig ist, dann ist diese Verteilung nicht so, dass die etwa überall da rumliegen, wie man es erwarten würde, in der Mitte ein bisschen mehr oder hinter da den Spalten ein bisschen mehr und sonst ein bisschen verteilt, sondern dass sie halt eben genau auch so ein Interferenzmuster bieten mit diesen Aussparungen und den typischen Intensitätsverteilungen. Das heißt, die Teilchen bewegen sich wellenartig im Raum, bewegen sich wellenartig durch diesen Doppelspalt durch und interferieren tatsächlich auch mit sich selbst. Das ist quasi sowas, was man sich klassisch nicht vorstellen kann, muss man einfach so hinnehmen. Und das ist dann halt eben diese Verteilung, die man da bekommt. Man hat hier die einzelnen Punkte des Aufkommens und in der Intensitätsverteilung sieht man aber halt eben hier diese Auslöschungen und da die starken Intensitäten. Und wenn man eine Kurve drüber legt, ist es halt eben genau diese Interferenzkurve. Das ist jetzt so eine grundlegende Eigenschaft der quantenmechanischen Teilchen, worüber Physiker sehr lange gerätselt haben. Und man hat sich inzwischen auf eine Interpretation geeinigt. Man weiß also allgemein, dass Quantenobjekte gleichermaßen Wellen- und Teilcheneigenschaften haben. Und man sagt aber dabei, dass diese Welleneigenschaft mehr so eine die Zustand der Teilchen beschreibt. Also es ist mehr so, dass das Teilchen sich wellenartig verhält. Und dieses Verhalten, weil man halt eben nicht genau wissen kann bei quantenmechanischen Teilchen im Vorfeld, wie sie sich verhalten werden innerhalb dieses Wahrscheinlichkeitsfeldes, also innerhalb dieses Wellenfeldes. Man kann also nicht genau vorhersagen, wo Teilchen jetzt auftreffen, auch wenn man es genau berechnen würde. In der klassischen Physik könnte man das halt eben, wenn man bei dem Gewehr zum Beispiel durch den Doppelspalt schießt und man sieht sich genau den Winkel an und so weiter, kann man das problemlos, diese Intensitätsverteilung vorrechnen. In der Quantenmechanik weiß man das nicht. Und deshalb hat man sich darauf geeinigt, diese Wellennatur als eine Wahrscheinlichkeitswelle aufzufassen. Das ist ein ganz fundamentaler Begriff in der Quantenmechanik. Und dadurch werden halt quantenmechanische Zustände von Objekten auch durch eine Wellenfunktion beschrieben. Das ist die Schrödinger-Funktion, die beschreibt halt einfach ganz allgemein wie eine klassische Wellenfunktion, wie sich so Wellen fortbewegen. Und auf diese Art werden halt Quantenobjekte interpretiert. Das wird für uns jetzt relevant, insofern als dass auch die Eigenschaften der Quantenobjekte, wie zum Beispiel Impuls oder Ort oder sowas, Teile dieses Gesamtzustands sind und damit auch Teile dieser Gesamtzustand Wahrscheinlichkeitswelle, also diese Wahrscheinlichkeitsidee, die man hat von den Teilchen, in denen sie sich bewegen. Und man kann auch tatsächlich dann die Wellenfunktion immer so umschreiben, dass sich die dass man alle anderen Eigenschaften sozusagen rauslässt und man nimmt dann nur eine Wellenfunktion für eine bestimmte Eigenschaft. Das heißt, diese Eigenschaften werden in der Quantenmechanik allgemein auch durch Wahrscheinlichkeitswellen dargestellt. Jetzt gilt für solche Wellen ganz allgemein das Superpositionsprinzip. Das heißt, komplexe Wellen, wie da unten normalerweise hat man ja Wellen in der Natur immer in irgendwelchen komischen Zickzackmustern, die sind ja nicht immer so schön symmetrisch, Sinus-, Cosinus-Wellen. Und man kann sie aber halt eben, man kann jede beliebige Welle sich tatsächlich zusammengesetzt denken aus ganz symmetrischen Sinus- und Cosinus-Wellen. Das sind halt immer harmonische Wellenfunktionen. Und das ist ein fundamentales Prinzip, das es auch schon länger gibt in der Physik, halt eben das Superpositionsprinzip. Man kann quasi komplexe Wellen auflösen nach einer gewissen Anzahl. Das ist dann so eine entsprechend lange Summe von harmonischen Wellen mit verschiedenen Amplituden und so weiter. Das heißt, jede komplexe Welle kann irgendwie immer als Überlagerung von Grundwellen aufgefasst werden. Diesen Zustand, beziehungsweise dieses Prinzip, kann man jetzt halt eben auch auf die Quantenmechanik übertragen. Wenn man halt eben diese Wellenanalogie hat für die Quantenmechanik und man sagt, quantenmechanische Eigenschaften sind irgendwie durch Wahrscheinlichkeitswellen beschrieben, dann gilt auch für diese Wahrscheinlichkeitswellen, dass sie halt eben gewissermaßen Zustände oder Eigenschaften superponieren. Das heißt, eine quantenmechanische Eigenschaft, wie zum Beispiel ein Ort, wenn ich jetzt dieses Teilchen gewissermaßen nicht beobachte, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das Teilchen sich wohl so hinter dem Doppelspalt bewegt, dann darf ich mir das nicht an einem bestimmten Ort vorstellen, sondern es ist gewissermaßen an allen Orten gleichzeitig. Man sagt auch, es wäre verschmiert im Raum. Das heißt, es hat keine eindeutige Position, sondern die Eigenschaft Ort ist eine Superposition aus allen möglichen Grundzuständen, Ortsgrundzuständen, die das Teilchen haben kann und damit so eine Superposition aus allen möglichen Wellen. Das ist halt eben die Wellenfunktion. Und erst wenn man das misst, das Teilchen, indem ich es halt zum Beispiel halt eben gegen die Wand fahren lasse, hebt man diese Superposition auf. Diese Wellenfunktion kollabiert, sagt man dann auch, und bringt das System auf einen bestimmten Wert. Das heißt, wenn es dann dagegen fährt, in dem Moment zerbricht diese Wellenfunktion sozusagen und alle diese anderen möglichen Werte fallen weg und es gibt nur einen einzigen Wert, der sich tatsächlich realisiert. Ein Beispiel dafür ist der Eigendrehimpuls, die Spin-Eigenschaft von Teilchen. Das ist etwas, was kein Analogon hat, da werden wir aber noch öfters drüber sprechen, weil sich das ganz gut anbietet. Das ist gewissermaßen so eine Zusatzeigenschaft, die quantenmechanische Teilchen haben. Eigendrehimpuls sagt man dazu auch. Es gibt verschiedene Teilchen, haben verschiedene Spin-Sorten. Spin-1/2 zum Beispiel ist eine Eigenschaft, die nur in zwei Zuständen vorkommt. Das 1/2 sagt es, dass man zwei Zustände dieses Spins hat, allgemein Plus oder Minus. Diese Animation ist jetzt ein Stern-Gerlach-Magnet, den man benutzt, um Spin zu bestimmen. Das sind halt so Magnetschuhe, Polschuhe, die halt hier bestimmte asymmetrische Magnetfelder erzeugen, die halt diese Spin-Eigenschaft, die auf Magnet reagiert, ansprechen und wo man dann halt eben sehen kann, je nachdem, ob es nach oben oder nach unten geht, das ist halt ein Plus oder Minus. Und hier kann man dann halt eben ganz illustrativ zeigen, dass halt eben bevor die Teilchen an diesen Magneten kommen, haben sie sowohl Plus und Minus, jeweils mit der Wahrscheinlichkeit 1/2, haben halt so diese unentschlossene Wellenfunktion, die noch nicht genau weiß, was sie mit sich machen soll. Und es ist halt eben aus der Theorie der Quantenmechanik ganz fundamental so, dass es wirklich so ist, dass man darf nicht denken, dass die Teilchen schon Plus oder Minus wären, wenn sie da rauskommen und man weiß es nur noch nicht, weil man es noch nicht gemessen hat, sondern sie sind wirklich beides gleichzeitig. Das heißt, es ist nicht so, wir wissen es nicht, sondern es ist eher so, es ist wirklich so, dass sie beides gleichzeitig sind. Und erst wenn sie dann halt eben in das Magnetfeld kommen, werden sie dazu gezwungen, sich auf eine Eigenschaft festzulegen und kriegen dann halt den definitiven Spin. Ein Gedankenexperiment, das dazu recht bekannt ist, ist die Schrödinger Katze. Da denkt man sich halt eine Katze, eingesperrt in einer geschlossenen Box und abhängig von, in ihrem Leben von einem Atomzerfall, der eine Wahrscheinlichkeit von 1,5 hat, also von einem quantenmechanischen Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5. Das heißt, die Wellenfunktion dieses Teilchens, ob es zerfällt oder nicht, diese Eigenschaft des Zerfalls wird übertragen auf die Katze. Und weil das Leben der Katze davon abhängt, sagt man halt, die Katze ist in diesem Schrödinger-Kasten gleichzeitig tot und lebendig, so halb-halb. Ein ganz komischer Zustand. Ich meine, in Realität gehen diese Experimente nicht, weil man immer noch so Mittelwertprobleme hat, um das auf Makroebenen zu übertragen. Aber nur um die Redeweise zu illustrieren, das ist ein ganz gutes Gedankenexperiment. Und erst wenn man dann halt eben misst, das heißt, wenn man reinsieht und quasi Lichtteilchen draufwirft, bringt man wiederum diese Wellenfunktion zum Kollaps. Dekohärenz heißt das auch und schafft einen eindeutigen Zustand. Das heißt, wenn man in dem Moment, in dem man es aufmacht, kommt die Katze aus ihrem Zwielichtzustand raus und legt sich darauf fest, ob sie jetzt lebt oder stirbt oder gestorben ist. Damit kommen wir jetzt zur Quanteninformationstheorie und zwar zum ersten Teil, dem Qubit. Wie Sie ja bestimmt wissen, ein klassisches Bit besteht aus zwei möglichen Eigenschaften, 1 oder 0. Nun müssen ja Bits halt auch immer eine physikalische Ebene haben, das heißt irgendeine physikalische Darstellung. Und wenn ich das jetzt runterziehe auf Elementarteilchen, das heißt, wenn ich Elementarteilchen nutze, um Informationen darzustellen, ein Quantenbit halt, das ist die Abkürzung dafür, ist eben Qubit, dann kommt wieder diese Superposierungseigenschaft, diese Superpositionseigenschaft zum Tragen. Und für ein Qubit, also ein Elementarteilchen, das ich nutze, um die Informationen 1 oder 0 darzustellen, ist es halt eben so, dass solange ich es nicht messe, die Eigenschaften 1 und 0 gleichzeitig in dieser physikalischen Einheit Elementarteilchen vorhanden sind. Das hat zwar eine gewisse Tendenz, das sieht man hier, das ist hier so indiziert durch diesen Pfeil, es hat eine gewisse höhere Tendenz zu 1 zu gehen, wenn ich es denn messe, so 70% 1, und eine entsprechend niedrigere Tendenz hier zu 0 zu gehen. Aber bevor ich es nicht messe, ist es halt eben tatsächlich faktisch in beiden Zuständen gleichzeitig. Das gilt auch für mehrere Qubits. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Qubits miteinander verbinde, dann superponieren sich deren Wellenfunktionen wieder, weil Wellen ja halt eben sich miteinander verbinden, superponieren sich deren Wellenfunktionen auch wieder miteinander und steigern dadurch gewissermaßen immer weiter die Komplexität. Das heißt, das ist da nochmal illustriert. Erst die Messung legt das Qubit halt eben fest. Es gibt dann auch halt bestimmte Arten von Messungen, also auf welche Ebene man es zum Beispiel messen will. Man sagt da immer so XYZ-Ebenen, auf welche Achsen man es misst. Und der entscheidende Vorteil, den man dadurch erhält, ist halt eben die Kapazität. Ein Beispiel ist jetzt 3 physikalische Bits. Klassisch gilt halt eben so, dass jeder Bit entweder 1 oder 0 sein muss, weil er halt eben nur in einem von beiden Zuständen sein kann und nicht in beiden gleichzeitig. Und nicht, wenn ich jetzt so 3 Bits habe, dann muss ich halt so eine Dreierkombination immer ein definitiver Zustand, also immer so 1, 1, 0 oder 1, 0, 1. Und da kann man halt nicht viel variieren sozusagen. Das ist immer so ein fester Zustand. Wenn ich im Gegensatz in der Quanteninformation ein Qubit nehme, dann ist dieses Qubit sowohl 1 als auch 0. Das heißt, eine Dreierkombination von 3 Elementarteilchen zur Darstellung von Qubits befindet sich gleichzeitig in 8 verschiedenen Zuständen. Während also klassisch eine Dreierkombination von physikalischen Bits nur in einem Zustand sein kann, ist quantenmechanisch ein Qubit, dadurch, dass es halt jedes Qubit sowohl 1 als auch 0 hat und dass sie sich untereinander wieder verbinden, gleichzeitig in 8 Zuständen. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Vorteil, den man dann bekommt. L-Qubits können dann nämlich 2 hoch L Nummern auf einmal speichern. Das heißt, ich bekomme mit wesentlich weniger physikalischem Aufwand eine wesentlich höhere Kapazität. Und es können auch tatsächlich Operationen auf diesen Qubits ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich dieses Set von 3 Qubits habe, dann kann ich auf diesem Set Operationen ausführen. Eine bestimmte Variationsoperation, logische Operationen. Und ich kann diese Operationen halt, solange ich die Qubits nicht messe, also nicht aus ihrem undefinierten Quantenzustand raushole, sondern sie nur beiläufig manipuliere, kann ich halt eben gleichzeitig auf allen 2 hoch L Zuständen operieren. Das ist das, was man allgemein Quantenparallelismus nennt. Klassische Computer müssten dafür halt eben diese gleiche Operation 2 hoch L mal durchführen. Und das ist natürlich ein ganz erheblicher Aufwand. Und eine Applikation, über die ich nachher noch sprechen werde, ist halt eben Faktorisierung, wie Sie sich denken können. Ich kann halt mit erheblich geringerem Aufwand erheblich besser faktorisieren. Und tatsächlich ist es auch wäre es auch mit Quantencomputern, über die technischen Realisierungsmöglichkeiten, will ich noch sprechen, dann tatsächlich möglich, extrem hohe Zahlen zu faktorisieren. Es war bis jetzt noch nicht so möglich, dafür einen Algorithmus zu finden, aber Peter Shor hat jetzt vor kurzem ich glaube 1994, den Shor-Algorithmus gefunden. Das ist seitdem so ein Algorithmus, mit dem man halt faktorisieren kann. Dann könnten Sie quasi mit einem Quantencomputer jeden möglichen Code der Welt brechen. Das wäre kein Problem mehr. Da könnten Sie sozusagen ganze Klassenzimmer voller Computer schlagen mit einem kleinen Handheld. Auf den Shor-Algorithmus komme ich halt noch später. Das ist erstmal so das Qubit. So als Grundlage und Einstieg in die Quanteninformationstheorie, und das ist das halt eben, was sich aus diesem Superpositionszustand ergibt. Die zweite grundlegende Eigenschaft hat ganz andere Konsequenzen. Das ist halt eben die Verschränkung, eine sehr stark diskutierte physikalische Eigenschaft im Moment. Und zwar kommt es halt eben bei diesen Superpositionen von Paaren. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Elementarteilchen habe und ich stecke die quasi zusammen in eine gemeinsame Wellenfunktion, dann haben bestimmte Eigenschaften dieser Elementarteilchen eine Tendenz dazu, sich zu Bell-Zuständen zusammenzufügen. Das heißt, sie sind verschränkt. Das Interessante bei diesen verschränkten Eigenschaften ist halt, dass sie dann in diesem verschmolzenen Zustand, das heißt, die beiden Elementarteilchen bilden zusammen einen Zustand, und die beiden Teilchen für sich haben halt immer in diesem gemeinsamen Zustand immer entweder genau die gleichen, genau den gleichen Wert oder halt eben genau den entgegengesetzten Wert. Das ist verschiedene Möglichkeiten, die es da gibt. Und das Beispiel ist hier auch Spinerhaltung, auch der Eigendrehimpuls. Darauf habe ich ja schon was erzählt davon. Da kann man zum Beispiel, gibt es einen Erhaltungssatz, der für verschränkte Teilchen gilt, Spinerhaltung. Die Summe ihrer Spins muss 0 sein. Das heißt, wenn das eine plus 1,5 hat, dann muss das eine auf jeden Fall minus 1,5 haben. Und jetzt kann man aber halt eben diese Teilchen, wenn man die zusammentut und die haben so einen gemeinsamen Zustand, dann kann ich die jetzt wieder wegschicken. Das heißt, ich kann eins behalten und ich kann alles andere an das andere Ende des Universums schicken. Und für solange beide Teilchen nicht gestört wurden, haben sie immer noch diese gemeinsame Funktion. Das heißt, sie sind immer noch in einem gemeinsamen Zustand. Und das heißt, in diesem ungemessenen Zustand sind halt beide superponiert gleichzeitig in den beiden Zuständen, Spin plus 1,5 und Spin minus 1,5. Das wäre so eine Realisierung, wie man sich das allgemein vorstellt. Und dadurch, dass halt eben, also ich habe hier so eine Quelle und schicke dann eins in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung oder halt eben hier. Und die haben halt immer noch diesen gemeinsamen Zustand, und das bedeutet, es gilt immer noch Spinerhaltung zwischen den beiden, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Und falls ich an meinem Teilchen, das ich hier habe, Spin oben messe, wenn ich denn messe, dann muss sich das andere in dem Moment in Spin unten bewegen. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die schon irgendeinen Zustand haben, sondern dass sie halt in dem Moment, solange sie ungemessen sind, tatsächlich beide noch diesen Mischzustand haben und sich dann erst in dem Moment der Messung festlegen. Und das ist jetzt natürlich von daher sensationell sozusagen, weil sich diese Teilchen wirklich instantan in diese Zustandsänderung bewegen. Es gibt da auch so eine Darstellung von Bohm, die ist ein bisschen komplex, deswegen habe ich Ihnen die erspart, die halt illustriert, wenn man jetzt den Spin auf verschiedenen Achsen misst, x, y, z, dann kriegt man halt immer unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die anderen Achsen. Und das heißt also, die kann man dann auch tatsächlich beobachten. Und das heißt also, wenn ich mein Teilchen hier drehe, ändere ich damit die Wahrscheinlichkeitsfunktion des anderen Teilchens und ich kann das messen. Und es kann so weit weg sein wie sonst was. Und sich, die beiden Teilchen können halt auf keine Art und Weise miteinander kommunizieren. Das heißt, ich drehe hier und das andere, das ein paar Milliarden Jahre, Lichtjahre weg ist, dreht sich in genau dem Moment genau entgegengesetzt mit. Und das ist halt eben was sehr fundamental ist in der Physik, weil das natürlich gegen die Relativitätstheorie verstößt. Denn nach der Relativitätstheorie müsste man ja so diesen Informationsweg zwischen den Teilchen mit einberechnen, der könnte halt höchstens mit Lichtgeschwindigkeit sich vollziehen. Wenn ich halt eben ein paar Milliarden Lichtjahre dazwischen habe, dann müsste es halt ein paar Milliarden Jahre sein. Ist aber nicht, ist es tatsächlich genau in dem Moment instantan, dreht sich das Teilchen mit. Das ist halt hier nochmal Bob und Alice, das ist übrigens ein Pärchen, das werden Sie öfters treffen in der Quanteninformationstheorie. Das sind so die Standardbeispielpersonen, an denen immer alles aufgezeigt wird. Also beide Teilchen haben halt, Bob hat halt eins, Alice hat eins, beide sind maximal entangled, heißt es auch, maximal verschränkt miteinander, hatten halt so einen gemeinsamen Zustand und sobald ich halt das eine messe, bewegt sich das andere in den entgegengesetzten Zustand. Entfernung ist halt egal, das ist ein Verstoß gegen die Lokalität. Das Witzige an diesem Argument, das Argument, das quasi diese Eigenschaft entdeckt hat, ist das sogenannte Einstein-Podolsky-Rosen-Argument. Von eben Einstein, Podolsky und Rosen. Und die haben das eigentlich erfunden als Einwand gegen die Quantenmechanik. Das war, Gott, ich weiß gar nicht, 1908 oder 9. Weil Einstein die Quantenmechanik nicht gepasst hat, weil die Quantenmechanik fundamental indeterministisch ist durch die Heisenbergsche Unschärferelation, darüber habe ich gestern gesprochen. Das war eben immer so ein bisschen unheimlich. Es gibt auch dieses bekannte Zitat von ihm, der Alte würfelt nicht, wo er halt der Meinung ist, dass Gott nicht würfelt und dass es keinen Zufall im Universum gibt. Da haben sie dann halt eben aus der Theorie, der Quantentheorie, dieses Argument abgelitten, das halt eben genau diese Verschränkungseigenschaft vorausgesagt hat, weil Einstein sich natürlich so sicher war, dass seine Relativitätstheorie viel fundamentaler und gültiger ist, hat er das ins Gespräch gebracht, hat dann Verschränkung Spooky Action at a Distance genannt und das ein bisschen lächerlich versucht zu machen, hat aber letzten Endes ein Eigentor geschossen, weil diese Eigenschaft dann tatsächlich bestätigt werden konnte halt in der Theorie mehrfach bestätigt werden und wurde jetzt halt auch vor kurzem, allerdings erst 82, durch Aspect und seine Gruppe experimentell das erste Mal bestätigt, am MIT, da 1982. Das ist also eine sehr unterhaltsame Eigenschaft. Was es jetzt noch gibt, also eine Möglichkeit, die noch viel diskutiert wurde, vor allem unter Philosophen, war halt, ob es irgendwie für diese Korrelation, also man sagt dafür auch eine perfekte Korrelation, wenn die sich so genau instantan verhalten und sich genau gleich drehen. Eine Diskussion ist halt, ob es da versteckte Variablen gibt, Hidden Variables, Theorien heißen die, und zwar ob einfach die beiden Ereignisse der Spins in der Vergangenheit irgendwie miteinander korreliert wurden. Das würde ich Ihnen kurz deutlich machen, das kann man ganz einfach erklären an Gänsen und einem Barometer. Man hat so eine seltsame, man hat irgendwie Gänse im Garten und hat zufällig immer ein Barometer dabei und beobachtet dann so eine ganz seltsame Korrelation. Immer wenn die Gänse total aufgeregt schnattern, fällt das Barometer. Und wenn jetzt jemand ein bisschen ungeübt ist in Naturwissenschaften oder sonst was, dann könnte er denken, dass das eine das andere verursacht. Das heißt, das Gänseschnattern, das bewirkt das Barometerfallen oder halt eben umgekehrt. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Also die Übertragung ist natürlich genau für diesen Fall Spin plus 1/2, Spin minus 1/2. Immer wenn das eine das ist, ist das andere so. Es ist aber halt eben dann der Fall, wenn man nochmal genauer hinsieht, dass halt eben beides damit zu tun hat, dass der Luftdruck fällt. Gänse mögen es nicht, wenn der Luftdruck fällt, das bedeutet, da kommt ein Sturm. Barometer mögen es auch nicht, wenn der Luftdruck fällt, das bedeutet, sie fallen auch. Beide sind also tatsächlich nicht miteinander verbunden kausal, Diese Verbindung ist also eine Scheinverbindung, sondern sie sind beide kausal mit dem Sturm verbunden. Das heißt, beide haben so eine gemeinsame Ursache und dadurch, dass beide auf diese gemeinsame Ursache sofort reagieren, gibt es halt diese Korrelation zwischen den beiden Ereignissen. Und das war lange etwas, was man in verschiedenen Versionen diskutiert hat für diese Verschränkungseigenschaften, ob es halt eben auch für diese Spin-Verhalten oder allgemein für verschränktes Verhalten so eine gemeinsame Ursache gibt, die vielleicht in der Vergangenheit liegt oder irgendwie zwischen den beiden ist, die halt irgendwie dann zeitlich auch komisch abgestimmt ist. Und wie Sie sich denken können, ist das für Physiker eine harte Nuss. Man muss dann halt irgendwie versuchen, dieses Verhältnis rechnerisch irgendwie auszudrücken und da eine Formel draus zu machen. Das ist auch tatsächlich gelungen. Und zwar in Wahrscheinlichkeitsbegriffen. Man kann halt eben genau das, was ich gerade so runterexerziert habe mit diesen Gänsen und dem Sturm und dem Barometer in so Wahrscheinlichkeitsbegriffe bringen, damit werde ich Sie jetzt nicht langweilen. Das Verhältnis ist übrigens sehr früh von Hans Reichenbach, einem bekannten deutschen Physikphilosophen, den ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte, ein sehr guter, leider so ein bisschen Underdog. Der hat dieses Verhältnis schon relativ früh entdeckt, nicht mit Quanten, im Zusammenhang mit Quantenmechanik, sondern mit ganz anderen Sachen. Bei ihm heißt es das Common Cause Principle, also gemeinsame Ursache, Prinzip der gemeinsamen Ursache in Wahrscheinlichkeitsbegriffen. Und in der Physik ist das dann später durch Bell formuliert worden in den Bellschen Ungleichungen und durch Cochen-Specker noch später, noch präziser im Cochen-Specker-Theorem. Und die Bellschen Ungleichungen des Kocher- und Cochen-Specker-Theorem funktionieren halt eben genau so, dass sie im Grunde gewissermaßen so eine konditionale Aussage machen. Wenn es versteckte kausale Beziehungen zwischen diesen Eigenschaften gibt, wie halt eben so eine gemeinsame Ursache oder irgendwie irgendwas anderes, das heißt, wenn es irgendwas gibt, was nicht diese spooky action at a distance ist, dann gelten halt eben gerade diese Bellschen Ungleichungen beziehungsweise das Cochen-Specker-Theorem. Und man kann dann aber zeigen, dass die Quantenmechanik sowohl in ihrer Theorie als auch in der Praxis, in praktischen Messergebnissen, diese Ungleichungen und das Theorem verletzen. Das heißt, die Quantenmechanik ist in diesem Sinn nicht kausal mit dieser Verschränkungseigenschaft. Es gibt also keine gemeinsame Ursache und es ist tatsächlich so, dass die sich irgendwie seltsam verhalten. Das ist jetzt genauso wie bei der Welle-Teilchen-Dualität, so ein Ding, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Verstehen kann man es nicht. Das ist einfach in der Quantenmechanik so das generelle Problem, dass man keine Intuitionen hat, um diese Dinge zu begreifen, weil das halt alles Sachen sind, die man in seiner Beobachtungswelt nicht hat und wofür man halt eben keine Analogien aufbauen kann, wie man sich das vorstellt sozusagen. Man kann sich das dann immer nur so zusammenstöpseln. Aber im Grunde genommen sind das Dinge, wo man sich jetzt erstmal daran gewöhnen muss, neue Intuitionen aufbauen muss. Und also ich persönlich als Philosoph finde es auch ganz interessant, weil ja das auch so ein historischer Umwälzungsprozess ist, immer das physikalische Bewusstsein, das sich verändert, entsprechend den physikalischen Erkenntnissen. Dauert natürlich noch 2-3 Generationen, bis sich das so ins Alltagswissen sozusagen rüber etabliert hat. Aber man wird da sozusagen eine andere Weltsicht haben. Das war auch was sich mit Newton früher eingestellt hat. Ja, kommen wir zum ersten Quanteninformationsphänomen, das verschränkte Zustände nutzt. Bob und Alice kommen jetzt in Aktion. Teleportation ist das erste Feld. Lassen Sie sich nicht erschrecken von der Formel. Wir haben jetzt hier Bob und Alice. Die teilen sich 2 verschränkte Spin-1/2-Teilchen, Nummer 2 und Nummer 3 respektiv. Diese Formel bedeutet einfach nur, dass die beiden Teilchen 2 und 3 in ihren Spin-Zuständen, die entweder 1 oder 0 sind, verschränkt sind. Das heißt, das hier ist die sogenannte Dirac-Schreibweise. Das ist diese Wellenfunktion für 2 und 3. Und man weiß, dass sie jetzt noch unentschieden sind, wie sie sich dann letzten Endes auslegen wollen. Das heißt, Nummer 2 könnte entweder in 1 oder in 0 sein und Nummer 3 entweder in 0 oder in 1. Und zusammen schreibt man das einfach so, dass es dieser unentschlossene Zustand ist. Das ist einfach die Dirac-Formel für ein verschränktes Spin-1/2-System. Bob hat jetzt außerdem, Alice und Bob sind jetzt weit voneinander entfernt Und Bob hat außerdem ein Teilchen 1. Warte mal, wie war das? Ich glaube, man nimmt immer an, dass Alice irgendwie auf der Venus ist und Bob auf dem Mars oder irgendwie so. Und Bob hat jetzt ein Teilchen 1 mit diesem Zustand. Das ist halt mit selber auch noch unentschlossen, ob es in 1 oder in 0 sein will. Hat halt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, Amplitude A in 1 zu sein und eine bestimmte Amplitude B in 0 zu sein. Das ist jetzt auch nicht so furchtbar relevant. Und dieses Teilchen will Bob halt eben teleportieren zu Alice. Und was er jetzt einfach macht, ist, also das ist so der Before-Zustand, ist ein bisschen kacke kopiert. Hier sind halt die Teilchen 2 und 3, Alice hat Teilchen Nummer 3, Bob Teilchen Nummer 2, die beiden sind maximal miteinander verschränkt. Und hier ist das Qubit, das Bob teleportieren will. Man sieht ja auch ungefähr so eine 70% Tendenz zu 1, zum Zustand 1 und entsprechend 30 zu 0. Und was Bob jetzt einfach macht, ist ein sogenanntes Bell State Measurement mit dem Teilchen 1, das er da hat, und das Teilchen 2, das er verschränkt hat mit Alice. Das heißt nichts anderes, als dass er sein Teilchen 1 jetzt mit diesem Teilchen 2 verschränkt, das eigentlich vorher mit dem Teilchen von Alice verschränkt war. Und die beiden Teilchen haben jetzt natürlich auch antisymmetrische Spin-Eigenschaften. Das heißt, immer wenn das eine 1 ist, das andere 0 und umgekehrt. Das heißt, man kriegt genau wieder diese Formel für diesen gemischten Zustand von 1 und 2. Und das bewirkt jetzt gewissermaßen diese Vermischung von 1 und 2, bewirkt eine Drehung von 2, von Teilchen 2, das halt vorher antisymmetrisch mit Teilchen 3 verbunden war. Und dadurch, dass es sich Teilchen 2 jetzt in seiner Verschränkung mit Teilchen 1, das Bob teleportieren will, gedreht hat, dreht sich Teilchen 3 bei Alice, bevor es seine Verschränkung löst, also in der Lösung der Verschränkung sozusagen noch einmal antisymmetrisch mit und kommt dadurch halt eben genau in den Zustand 1 plus 0. Und das ist halt eben genau der Zustand, den Bob vorher bei seinem Teilchen 1 hatte. Das heißt quasi so durch so eine doppelte Drehung werden diese Teilchen zweimal gedreht. Und das Endresultat ist halt eben, dass man Teilchen 1 damit teleportiert hat. Das heißt, Alice hat jetzt an ihrem Teilchen 3 genau den Zustand, den Bob vorher an Teilchen 1 hatte. Das ist jetzt natürlich so Teleportation in großen Anführungsstrichen, weil die materiellen Teilchen sozusagen werden nicht teleportiert, aber was man quasi teleportiert, ist der Zustand von Teilchen 1. Das heißt, der Zustand von Teilchen 1 wird auf Teilchen 3 übertragen und dabei kann Teilchen 3 halt eben beliebig weit weg sein und es passiert halt eben instantan. Das ist halt eben der Vorherzustand und das ist dann der Nachherzustand. Das kann man mal vergessen. Es gibt halt immer noch bei diesen Verschränkungsphänomenen immer diese Möglichkeit, auf verschiedenen Achsen noch zu messen. Das ist immer noch so eine kleine Zusatzschwierigkeit. Das heißt, man kann immer noch nicht komplett nicht klassisch kommunizieren. Bob muss immer noch Alice über einen Kanal mitteilen, also einen klassischen Kanal, ein Telefongespräch mitteilen. Wie, auf welcher Basis er quasi gemessen hat, welche Form er da erhalten hat, damit halt Alice eben die gleiche Basis nehmen kann, um darauf zu messen. Das heißt, wenn er dieses X-Teilchen auf so einer X-Achse hatte mit dieser 70% Wahrscheinlichkeit, dann muss Alice das eben auch auf einer X-Achse messen. Und diese Art der Messung muss halt eben noch klassisch mitgeteilt werden. Das ist dann quasi der komplette Aufbau. Man hat so ein EPR-Paar, das schickt man los. Eins zu Alice, eins zu Bob. Hier sind jetzt die Nummern vertauscht, aber dann den Zustand von dem einen Teilchen kann man dann halt eben teleportieren zu seinem Kommunikationspartner, muss dann halt nur noch über eine klassische Information mitteilen, auf welcher Achse man gemessen hat. Tatsächlich wurden diese Experimente auch schon recht erfolgreich durchgeführt. Eine Frage?
Vorhin in Bildern sah das so aus, als ob die maximale Verschränkung oder diese Verschränkung, was du da gezeigt hattest, dann übergeht. Also, dass das, was weiter entfernt ist, die Alice, nicht mehr verschränkt ist mit Bob. Also, es geht also nur einmal.
Ja, es geht nur einmal pro Teilchen, danach ist die Verschränkung halt aufgelöst. Man kann das nicht wieder irgendwie zurück. Dann muss man die Teilchen quasi wieder zusammenstecken in eine EPR-Quelle, um sie wieder neu zu verschränken. Das ist natürlich auch mal so ein technischer Nachteil. Ja, diese Teleportationsexperimente wurden jetzt schon recht häufig gemacht. Man sieht hier so mal so einen etwas komplizierten Aufbau, den ich Ihnen jetzt nicht erklären will oder kann. Über den Fluss Danube, 600 Meter hat man das gemacht. Inzwischen hat man es auch schon über etwas über 20 Kilometer geschafft mit so Teleportation und Quantenkryptographie. Das heißt, man kommt allmählich in die Richtung. Ja, das war die Teleportation von Informationen. Dann eine nächste Anwendung von Quanteneigenschaften. Naja. Nächste Anwendung von Quanteneigenschaften ist halt superdichtes Codieren. Das heißt, man kann quasi mit einem Qubit nicht nur hat man nicht nur zwei Zustände gleichzeitig, sondern man kann auch sogar mit einem Qubit vier Informationen auf einmal schicken. Das geht folgendermaßen. Bob und Alice haben hier wieder beide ein verschränktes Teilchen, Spin 1/2. Und Alice will jetzt eine Nachricht an Bob schicken und macht halt eine von diesen vier Operationen, kann halt das Teilchen jetzt messen auf eine bestimmte Basis. Also die vier Operationen, die möglich sind, sind entweder Alice misst es gar nicht oder Alice misst es auf X, auf Y oder auf Z. Das sind halt vier verschiedene Operationen, die Alice durchführen kann. Und dadurch bringt sie das Teilchen immer in einen bestimmten Zustand von diesen vier Möglichkeiten. Und das Teilchen ist immer noch verschränkt mit dem Teilchen von Bob. Sie schickt es dann als ein Bit klassisch zu Bob, also macht ein schönes Paket mit einem starken Magnetfeld drum, schickt es zu ihm. Und Bob nimmt dann beide Teilchen und macht gleichzeitig an beiden eine sogenannte M-Gatter-Messung. Das heißt, er misst mit beiden gleichzeitig alle vier Zustände nacheinander. Und in dieser Messung kann er dann tatsächlich sehen, dass sich das Teilchen, sein Teilchen, bei dem in genau der Messung, die Alice vorgenommen hat, anders verhält als in den anderen. Das heißt, er findet mit dieser M-Gatter-Messung raus, was Alice gemessen hat. Ob Alice gar nicht gemessen hat, ob sie X, Y oder Z gemessen hat. Und damit kann er halt eben bestimmen, auf welcher Basis Alice vorher gemessen hat. Und Bob kann also mit einem einzigen Bit, also mit dieser einzigen Postsendung quasi von einem Bit, eine von vier möglichen Nachrichten von Alice empfangen. Und das ist natürlich das nennt man halt eben super dichtes Codieren. Das ist natürlich ein enormer Anstieg an Informationskapazität, den man mit einem klassischen Bit transportieren kann. Noch eine Anwendung, in der ich leider nicht so gut bin, deswegen ist es jetzt nur ein Hinweis, ist Quantenkryptographie. Einmal ist es natürlich, was ich schon erwähnt hatte, diese Möglichkeiten des Faktorisierens mit Qubits von vorher, aber auch die Verschränkung kann genutzt werden für Quantenkryptographie. Und zwar kann man halt eben sehen, wenn man diese Teilchen miteinander verschränkt, dann, wie wir schon gesagt hatten, lösen halt ihre Verschränkung in dem Moment, in dem man sie mit anderen Teilchen verschränkt. Und da kann man natürlich dann eindeutig feststellen, wenn man so zwei verschränkte Teilchen hat und man nutzt die, um Informationen zu versenden, kann man eindeutig feststellen, ob das jetzt gestört wurde, die Nachricht auf dem Weg oder nicht. Denn wenn ein Spion quasi so ein verschränktes Teilchen auf dem Weg, das heißt, man könnte quasi dieses verschränkte Teilchen in so einen Informationsfluss einbauen. Und wenn ein Spion jetzt da reinsieht, dann bewirkt er quasi eine eigene Verschränkung mit seinem Spy-Device und löst die Verschränkung mit dem Originalteil und man kann dann nachher, wenn man die Information erhalten hat, eindeutig sehen, ob durch die M-Gatter-Messungen zum Beispiel, ob die Verschränkung noch vorhanden ist oder nicht und kann dann halt eben eindeutig feststellen, ob da jetzt hier einer geguckt hat oder nicht. Ist natürlich dann schon zu spät, aber... Ja, dann noch kurz zur Geschichte des Quantencomputings. 1982 war eigentlich der erste Moment, wo sich mal jemand Gedanken darüber gemacht hat, quantenmechanische Eigenschaften irgendwie zu nutzen. Feynman war das, ein sehr interessanter und auch amüsanter und gut zu lesender Physiker. Es gibt dieses sehr empfehlenswerte Buch, Sie lieben zu scherzen, Mr. Feynman, von ihm selbst. Feynman hat halt 1982 das erste Mal Quantenobjekte mit Quantensystemen simuliert und ist halt dadurch auf die Idee gekommen, man könnte ja mal Quantencomputer bauen. 1985 ist dann Deutsch das erste Mal tatsächlich auf diese Idee gekommen, hat es weiter ausgebaut, wie man Quantencomputer nutzen könnte, wie man halt Qubits baut und wie man Verschränkung nutzen könnte für verschiedene Sachen. Und 1994 ist dann tatsächlich erst der Durchbruch, der dann auch das industrielle Interesse an Quantencomputern geweckt hat, von Peter Shor, der auch bei AT&T in Amerika arbeitet. Er hat eben den Quantenalgorithmus erfunden, können Sie sich mal ansehen im Netz, wenn Sie ein bisschen fit sind mit sowas, ist nicht so schwer. Den Shor-Algorithmus, und das ist halt eben so eine Killer-Application für Faktorisierung, die halt diese Qubit-Eigenschaft komplett nutzen kann und damit halt absolut, also die meisten derzeitigen Verschlüsselungsmethoden basieren ja auf Faktorisierung und damit halt absolut geeignet ist für Code-Breaking oder halt eben für Verschlüsselung. Schwierigkeiten für Quantencomputer sind natürlich, dass sie relativ störanfällig sind. War das 15 Minuten oder 15 Sekunden? Okay. Bei normalen Computern ist es nicht so furchtbar schlimm. Jedes Bit wird halt mit so einer makroskopischen Anzahl von Elektronen gespeichert. Eine Störung müsste halt entsprechend groß sein und entsprechend viele Elektronen stören, um quasi diese Gesamtinformation zu vernichten. Das ist relativ unwahrscheinlich in der Theorie. Bei Quantencomputern hingegen wird natürlich diese Information in Qubits gespeichert, die halt eben sehr empfindlich sind auf reagieren auf Kontakt. Das ist halt eben wieder so ein Ding, was auch mit der Heisenbergschen Unschärferelation zu tun hat. Um halt eben ein Elementarteilchen zu messen, kann ich auch nur ein Elementarteilchen nehmen, um es zu messen. Das heißt, ich muss irgendwie ein Photon draufwerfen oder ein Elementarteilchen, ein anderes draufwerfen und sehen, was passiert. Und dadurch wird natürlich der Zustand von dem Ding, das ich messen will, erheblich gestört. Und das heißt, Qubits können Informationen nur sehr schwer behalten. Man muss halt wirklich extrem starke Magnetfelder, das ist halt eben das, was Sie in diesen riesigen Tunneln bei DESY immer sehen oder sowas, sind halt sehr starke Magnetfelder, die versuchen, so Kollisionen von Elementarteilchen miteinander, also mit den Wänden zu vermeiden. Das ist halt eben so eine technische Schwierigkeit, diese Dekohärenz im Zustandsraum der Qubits, die halt durch jede Wechselwirkung zustande kommt. Und eine andere Schwierigkeit sind halt auch so spontane Emissionen, die passieren können. Also sie haben ja immer bestimmte Zerfallsraten oder Energiewechsel oder sowas. Dadurch sind halt Qubits relativ schwer einzusperren. Es gibt so Möglichkeiten der Fehlerkorrektur, die man überlegt, so ein Einbau von Redundanz zum Beispiel, indem man jedes Bit durch drei Zustände darstellt. Da sehen Sie 0 durch 3 mal 0 oder 1 durch 3 mal 1. Im Korrekturverfahren vergleicht man dann halt eben Glieder und wenn dann halt eben 1 gestört wurde, 1 einen Bitflip hat, wie in jetzt 1, 1, 0, dann kann man einfach durch Vergleich sehen, sind 2 Einsen, müssten 3 sein, das ist halt 1, 1, 1 und dass die Information 1 sein muss. Das ist natürlich jetzt noch nicht so besonders elegant, weil man dadurch dann natürlich seinen Aufwand auch wieder vervielfacht. Aber im Moment sind das so Verfahren, die genutzt werden, um jetzt erstmal die ersten Forschungen damit zu machen. Qubits selber dürfen dabei natürlich nicht gemessen werden mit diesem 1, 1, 0 und 1, 1, 1, weil sonst wieder Interaktion, Informationsverlust auftritt. Es gibt aber so Möglichkeiten, wie man sie so an Hilfsqubits vorbeischicken kann, die halt eben nur dann ihren Zustand ändern, wenn sich einer dieser Originalqubits verändert hat und die ansonsten nicht stören. Das sind so Sachen. Also technisch ist es relativ aufwendig. Und der Wert, den man im Moment errechnet hat für Fehlertoleranz für einen funktionierenden Quantencomputer, ist halt noch 10 hoch 4, 10 hoch minus 4 Fehlertoleranz. Das heißt also nur ein Fehler auf 10.000 Operationen und das können Sie sich denken, ist technisch noch sehr, sehr schwer zu realisieren. Die ersten Quantencomputer sehen derzeit noch so aus. Das ist eine Vakuumkammer zur Quantencomputersimulation in Los Alamos, die ein paar Jahre da gearbeitet hat. Und das aktuell heiße Modell ist der Trapped Ion Quantum Computer von Cirac und Zoller in Innsbruck in Österreich. Und da werden halt Ionen in einer Radiofrequenzfalle gefangen und tiefgekühlt, sodass ihre Bewegungen halt eben quantenmechanisch beschrieben werden können. Und dann kriegt man halt eben diese Qubit-Zustände und da kann man halt eben mit einem Laser genau diese Qubit-Zustände verändern. Und logische Gates, logische Operationen werden dann halt durch verschiedene Anregungszustände der Gesamtqubits erreicht. Ist aber halt noch relativ aufwendig, da sehen Sie, wie der so aussieht. Kann ich Ihnen jetzt auch nicht erklären, was was ist. Aber so sieht er aus. Probleme auch des Trapped Ion Quantum Computer ist halt eben diese Konstruktion der Ionenfalle. Also es ist halt wirklich immens schwierig, einfach ein Elementarteilchen so einzusperren, dass es an nichts anderes drankommt und genau das macht, was man will. Ionenkühlung auf den Grundzustand ist auch nochmal teuer vor allen Dingen. Und die Genauigkeit des Lasers, müssen Sie sich vorstellen, dass Sie mit einem Laser, dass Sie den so genau machen können, dass Sie da genau ein Elementarteilchen mittreffen und genau so, wie Sie es haben wollen, ist halt eben auch eine ganz schöne Fummelarbeit. Die Konsequenz ist halt, Quanten-PCs jetzt für den Heimgebrauch und zum Mitnehmen gibt es noch lange nicht. Optimisten aus der Industrie sagen, es dauert noch ein paar Jahre. Die Pessimisten aus der Wissenschaft sagen eher ein paar Jahrzehnte. Mal sehen, wer recht hat. Ja, das war es eigentlich an Literatur, kann ich Ihnen noch empfehlen. Gestern hatte ich das vergessen, allgemein populäre Einführungen in die Quantenmechanik, wenn Sie sich dafür mal interessieren. Das Quantenuniversum von Hai und Walter ist ein relativ nettes Werk, ist mehr populärwissenschaftlich-physikalisch orientiert. Dann von Audretsch und Mainzer kann ich Ihnen sehr empfehlen, Wie viele Leben hat Schrödingers Katze, ist ein philosophisches Werk mit verschiedenen Philosophen, die da über Interpretationen der Quantenmechanik und Verständnismöglichkeiten der Quantenmechanik reden. Und zur Quanteninformationstheorie gibt es leider nur dieses Buch, das relativ schlecht ist. Da würde ich Ihnen eher empfehlen, im Internet mal nach Artikeln zu suchen. Danke. Ist noch Fragen sonst irgendjemand? Öffentlich? Öffentlich?